Das Reichstagsgebäude in Berlin, Ort von Kaiserreich, Krieg, Zerstörung, Teilung und Wiedervereinigung. Ein Haus, das selber Ruine war und heute das Herz der Demokratie bildet. Dieses Haus zeigt, dass es hier nicht nur um steinerne Zeitzeugen geht, sondern auch um Zukunftsversprechen.
Und genau darum geht es auch beim ersten Ostdeutschen Schlössertag privater Guts- und Herrenhäuser. Und wir freuen uns, dass Bodo Ramelow, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, hier die Schirmherrschaft übernommen hat. Herr Ramelow kennt wie kaum ein Zweiter das Spannungsfeld zwischen Verantwortung, Geschichte und ländlichen Raum.
Altes Gemäuer, viel Geschichte, aber vor allem viel Verantwortung. Gebäude, die einladen, etwas Neues daraus zu machen,
sind markante Bauwerke in unseren Gemarkungen. Orte der Sehnsucht, Orte der Romantisierung und Orte der Herausforderung. Ein kulturelles Erbe, das viel Verantwortung erfordert und auch notwendig macht, aber das lange vergessen worden ist und leider viel zu lange ein Nischendasein hatte. Und da haben sich Menschen aufgemacht, private Menschen, Eigentümer, die sich entschieden haben, in das Eigentum zu gehen und solche Orte zu erhalten und wieder neu zu entwickeln. Alles das verbindet sich mit diesem Tag der offenen Tür. Pfingstmontag wird man in Ostdeutschland viele geöffnete Häuser haben und ich lade Sie als Schirmherr gerne ein. Schauen Sie sich an, was die Menschen daraus machen, wohin die Reise geht, aber bringen Sie auch viel Erfahrung mit, woher die Angelegenheit kommt, was vorher hier gewesen ist und was die Menschen damit verbinden. In diesem Sinne, auf einen spannenden Pfingstmontag.
Wir sind Ralf und Tobias vom Gutshauspott und treffen uns heute hier mit Herrn Ramelow im Bundestag, stellvertretend für die privaten ostdeutschen Schlösser, Guts- und Herrenhäuser. Und da wollen wir klären, was Denkmäler im ländlichen Raum so leisten können.
Und was gegebenenfalls die Rolle privater Eigentümerinnen und Eigentümer sein kann. Wie gelingt Zukunft im ländlichen Raum?
Zwischen Bewahren und Veränderung. Herr Vizepräsident, herzlich willkommen bei uns im Gutshauspott.
Herzlich willkommen im obersten Gutshaus Deutschlands.
Der Reichstag war Ruine, Mahnmal, Projektionsfläche und ist heute wieder lebendiger Ort der Demokratie, in dem der normative Rahmen unserer Gesellschaft verhandelt wird. Ist das Haus nicht Beispiel, dass Denkmale keine Last, sondern Zukunftsinvestitionen sind?
Dieser Reichstag, so wie wir ihn heute erleben, ist auf der ganzen Welt das meistbesuchteste Parlament, das es überhaupt gibt. Das ist die Kombination aus beiden. Einmal der Ort der Demokratie zu sein und andererseits tatsächlich deutsche Geschichte zu sein.
Bodo Ramelow hatte in seiner Zeit als Ministerpräsident, und es setzt sich heute noch fort als Bundestagsvizepräsident, eine sehr, sehr enge Verbindung auch zum baukulturellen Erbe beziehungsweise zu den Menschen, die dieses Erbe erhalten. Und interessiert sich auch sehr und ist geschichtlich auch sehr bewandert und kennt die Höhen und Tiefen der Geschichte, auch der ostdeutschen Vergangenheit und die Dinge, die damit verbunden sind.
Hier verlief die Berliner Mauer, da steht's. 61 bis 89. Hier war die Welt zu Ende. Und jetzt sind wir im Westen. Jetzt wieder im Osten. Und wenn ich das 88 versucht hätte, wäre ich lebend hier nicht durchgekommen.
Wenn Sie hineingehen in das alte Gemäuer, in das alte ehrwürdige Gemäuer und Sie sehen die kyrillischen Schriftzeichen der sowjetischen Soldaten, die hier Millimeter für Millimeter mit ihrem Leben darum gekämpft haben, dass die Barbarei des deutschen Nationalsozialismus im Keim erstickt wird. Diese kyrillischen Zeichen an der Wand sind Teil des Denkmals. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, als der Reichstag verhüllt war, war ich mit meinen Kindern damals hier und ich habe diese Hülle angefasst und gefühlt, hier entsteht was Neues. Also das, was als Kunstwerk Ausstrahlung auf der ganzen Welt hatte, markierte aber auch den Übergang aus der Teilung, dem Ende der deutschen Zerrissenheit. Und dass das Gebäude mitten in der Mauer gestanden hat, also hier drumherum hat ja die Mauer Ost und West geteilt. Und das alles heute jungen Menschen zu erzählen, die jünger als 35 sind, ist immer wieder Auftrag. Auch zu sagen, unsere Geschichte ist eben die Geschichte auch dieser Zerrissenheit. Und dazu gehört eben nicht nur die deutsche Teilung, sondern die Ursache der deutschen Teilung, der deutsche Nationalsozialismus, die Barbarei, die ganz Europa in die Vernichtung gestürzt hat. Und damit einhergeht natürlich, dass sehr viele heutige Denkmale in der damaligen Zeit angefangen haben, ihre Funktion zu verlieren. Hatte ein Gutshof früher eine große Aufgabe, eine große, wichtige Zentralaufgabe für die Region, ist die Frage, was man heute mit diesem riesigen Gutshof macht, eine andere. Eine Höhenburg markiert die Landschaft. Aber was hatte die Höhenburg damals für eine Funktion, als sie belebt war? Und es war sicherlich nicht sonderlich fröhlich, auf einer Höhenburg leben zu müssen. Aber sie war für die Handelswege von großer Bedeutung. Und ab und zu saß auch ein Raubritter drin. Und diese jeweiligen Funktionen, die verloren gegangen sind, aber heute für uns Landschaftsmarkierungen sind, ist so wichtig, dass wir einfach sagen, wir nähern uns diesen Denkmalen nicht als Last, sondern wir nähern uns mit der Aufgabe, wie kann darin neues Leben, heutiges Leben erfolgen. Und das ist für mich etwas, das mich seit langer, langer Zeit begleitet. Deswegen habe ich auch in den 10 Jahren, in denen ich Ministerpräsident war, die Initiative zur Gründung der Schlossbesitzer, der privaten Schlossbesitzer, sehr stark mitbetrieben, weil ich einfach auch diese Menschen sichtbar machen wollte. Ich sie eingeladen habe, lasst in Thüringen auch, zeigt euch, lasst sehen, was ihr gemacht habt. Und es bleibt eine Anekdote, die werde ich nie vergessen. Einen dieser Enthusiasten oder Verrückten, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man drauf guckt, habe ich gefragt, was hat Sie denn dieses Objekt, dieses Schloss, das, in das Sie ja offensichtlich verliebt sind, was hat Sie das gekostet? Und die Antwort kam spontan, meine Ehe. Und dann war ich geplättet. Und tatsächlich, in der Tat, seine erste Ehe ist daran gescheitert, weil am Ende die Last diese Familie sehr bedrückt hat. Heute ist er mit einer neuen Partnerin in dem Ensemble unterwegs. Sie laden Gäste ein. Sie sind ein Gästehaus geworden. Aber es bedarf einer großen Kraft, dass man nicht gefressen wird von dem Objekt. Deswegen habe ich eine Hochachtung vor diesen privaten Initiativen, die sich dort gekümmert haben, weil das kann der Staat alleine nicht stemmen. Das, was der Bund, die Bundesrepublik Deutschland hier im Reichstag gestemmt hat, ist eine außerordentliche Leistung. Aber die kann man nicht an jeder Stelle wiederholen. Deswegen ist das hier heute, der Reichstag, das Symbol des vereinten Deutschlands, des wiedervereinten Deutschlands. Es ist auch Symbol von einer friedlichen Entwicklung, weil die dunklen Flecken dieses Hauses möchten wir nicht wiederhaben.
Sie haben es gerade angesprochen, der Bundestag bzw. das Bundestagsgebäude ist ja ein Denkmal in öffentlicher Hand. Wenn man übers Land fährt, dann hat man auf dem Land eben sehr viele kleinere Häuser, die in privater Hand sind und oft mit persönlichem Einsatz erhalten werden. Ist denn der Unterschied wirklich so groß oder geht es am Ende um dieselbe Verantwortung gegenüber Geschichte und Gesellschaft?
Wenn der Staat in ein solches Denkmal hineingeht, ist es immer auch eine Frage von Symbolik. Insoweit ist die Frage, was machen wir und welche Aufgabe hat das jeweilige Denkmal? Also die Wartburg ist etwas, das uns prägt. Der Reichstag ist etwas, was uns prägt. Das sind Denkmale, die eben auch Lern- und Lebensort sind oder Orte der Demokratie. An anderen Stellen haben kommunale oder staatliche Stellen angefangen, neue Ideen zu entwickeln. Deswegen ist die Aufgabe, das Denkmal zu erhalten, gleich. Nur der Unterschied ist, ob ich öffentliche Gelder in einer Größenordnung zur Verfügung habe oder ob ich privat mobilisieren muss. Denn die öffentliche Denkmalpflege, die wir finanziell unterstützen können aus den ganz normalen Denkmalpflegefonds, reichen ja bei weitem nicht aus, das alles zu stemmen. Deswegen ist es das Private, das mich so beeindruckt. Und das habe ich auch gerne immer wieder unterstützt, um zu sagen, okay, wer anfängt, Stück für Stück reinzugehen. Ich habe einen Schlossbesitzer kennengelernt, der aus der Familie im weitesten Sinne einen Stammsitz wieder übernommen hat. Und da habe ich gesagt, was muten Sie sich zu? Das sind doch, weiß ich nicht, 300 Räume, die da offenkundig zu entwickeln sind. Und er sagt, ich bin jung genug. Wir fangen in der mittleren Etage an. Ich fange erstmal an mit meinem privaten Bereich. Dann gehe ich weiter, wenn Familie mit herzieht. Dann gehe ich in den dritten Schritt, wenn ich mein Büro von München hierher verlege. Das fand ich faszinierend, dass jemand sagt, also ich breche nichts übers Knie. Und umgekehrt habe ich Menschen kennengelernt, die sich an solche Objekte herangetraut haben, die noch gar nicht wussten, wie es finanziert wird. Die einfach gesagt haben, wir können den Verfall nicht laufen lassen. Und ich persönlich habe eine sehr nachdrückliche Erfahrung gesammelt, das ist das Schloss Reinhardsbrunn. Das ist quasi die Wiege dessen, was Thüringen ausmacht. Das ist die Entstehungsgeschichte des Landes Thüringen und die Grablege auch der Thüringer. Was dieses Schloss durchlaufen hat, durch Kriminalität, durch Vandalismus, durch Zerstörung, durch Hoffnung und Niederlage, das musste ich erstmal mit einer Enteignung retten und sichern. Es ist die einzigste Enteignung in Deutschland, die jemals stattgefunden hat, wo Denkmalschutzrecht angewandt worden ist. Das Denkmalschutzrecht sieht das vor, aber es hat noch nie jemand versucht. Das ist entstanden aus dem Zusammenwirken meiner Vorgängerin Christine Lieberknecht und mir. Also spielt das Parteibuch überhaupt keine Rolle, sondern unser Herz, unsere Sicht darauf war, wir dürfen diese Zerstörung nicht weiter laufen lassen. Aber die Nutzungsidee, wohin soll das Schloss heute entwickelt werden, liegt immer noch nicht vor. Deswegen ist im Moment erstmal der Verfall angehalten worden. Das hat schon viel Geld gekostet. Der Vandalismus ist unterbrochen worden. Jetzt fängt es an, die Kapelle ist in einem wunderbaren Zustand hergestellt worden. Da kann man reingehen und sehen, wohin eine denkmalgerechte Sanierung geht. Aber ich neige dazu, auch langsam zu machen, und ich empfehle allen, die dafür heute Verantwortung tragen, einen leeren Vogel einfach mit viel Geld aufzubauen, wäre eher Disneyland. Und deswegen kommt es auch immer auf die Nutzung an. Und das ist bei den Privaten so. Sie haben angefangen, sich zu überlegen, wie wollen wir damit leben? Und deswegen sind das die Motivationen unterschiedlich. Die Zugänge zu Geld sind unterschiedlich, aber die Pflege ist die gleiche. Und die Herausforderung, das Ensemble zu erhalten, ist die gleiche. Und manchmal muss man sich dann auch aktiv auseinandersetzen mit den Behörden, weil Denkmalschutz zu haben, kann auch zu einer Last werden, wenn man sich in den Kopf setzt, ich reiß da mal irgendwas ab oder ich greife da mal in das Bauwerk ein. Und deswegen so eine dritte Erfahrung, die ich gesammelt habe, ein Objekt, wo ich froh war, dass es von privaten Nichtnutzern an einen privaten Nutzer nach 30 Jahren Leerstand gegangen ist. Und dann waren wir mit dem Landesdenkmalpfleger drin und haben festgestellt, es ist nicht rettbar. Die Substanz ist in den 30 Jahren so zerstört worden. Und die Idee war dann, dass der Käufer des Gesamtensembles den Schlosspark in Ordnung bringt, die Kubatur des Gebäudes wiederherstellt, also bei der Neuerrichtung tatsächlich darauf achtet, dass auch das Treppenhaus und die alte Kubatur komplett erhalten wird, also wiedererrichtet, und umgekehrt alles, was vor dem Abriss entnommen wurde, wieder eingebaut wird. Dass man die Teile, die das Gebäude prägen, wieder mit sichtbar macht. Das ist aber komplett privates Geld. Und der muss durchrechnen, dass es für ihn sich auch ökonomisch rechnet, mit dem Ensemble des Gästehauses und des Bettenhauses sowie einem Gastroangebot ist das aber auch auf einem erfolgreichen Weg. Und deswegen ist es auch ein Miteinander, dass Behörden und private Denkmalbesitzer gut miteinander reden. Und ich habe mich immer aufgemacht, das Gespräch mitzusuchen oder das Gespräch mitzubegleiten.
Wir sprechen ja immer von dem Erhalt des baukulturellen Erbes. Aus Ihrer Sicht, was bedeutet das?
Erhalt heißt nicht einfach zurückzugehen, wie es mal gewesen ist. Erhalt bedeutet, die Grundsubstanz des Gebäudes so sichtbar zu machen, dass die heutige Nutzung den Charakter abbildet. Das heißt aber, die heutige Nutzung ist nicht mehr identisch mit der Nutzung von vor 100, 200 oder 300 Jahren. Also zurück zu einer Höhenburg, bei der ein Ritter in einer Ritterrüstung rumrennt, macht nun keinen Sinn.
Warum braucht es aus Ihrer Sicht Denkmalschutz? Wo ist die gesellschaftliche Relevanz? Vor allen Dingen, wenn man jetzt nochmal den Fokus legt auf den ländlich strukturierten, strukturschwachen Raum.
Wenn Sie alles freigeben ökonomisch zum Abriss, weil Sie irgendeinen anderen Bewirtschafter finden, der sagt, das kann ich alles viel billiger und viel einfacher, dann hätten wir kein baukulturelles Erbe. Deswegen ist die eigentliche Herausforderung, der Denkmalschutz soll ja nicht lästig sein. Der Denkmalschutz soll erhalten, was in den jeweiligen Zeitepochen da war und was in den jeweiligen Zeitepochen prägend war. Worum es bei Denkmalschutz bei uns geht, ist tatsächlich, baukulturelles Erbe sichtbar zu machen. Und jetzt kommt die Frage, wie nutzen wir es? Und ich bleibe mal bei dem Beispiel der Gutshöfe. Waren also Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, der ganze ostdeutsche Raum, ich rede jetzt vom ostdeutschen Siedlungsraum, wenn man dem folgt, spürt man, dass die Sortierung über Gutshäuser geprägt ist. Diese Gutshäuser waren eben auch Teil von ländlichem Leben und in einer Wechselwirkung zu den Herrschenden, weil jeder Gutshof gehörte wieder zu einer Adelsfamilie und war Ernährungsgrundlage für diese Adelsfamilien. Das Drama beginnt, als die Gutshöfe nicht mehr die Erträge erwirtschaftet haben, damit man seine Repräsentanz in der Stadt noch bezahlen konnte. Und einzelne Adelsfamilien haben dann angefangen, sich umzustellen. Entweder haben sie die Gutshöfe verscheuert oder sie sind in den Gutshof gezogen und sind dann Selbstbewirtschafter geworden. Es gibt also sehr unterschiedliche Entwicklungen. Dann kommt die NS-Zeit, dann sind wiederum große Denkmäler geschändet worden. Also nicht nur der Reichstag, der als Ruine dastand, sondern eben auch bei uns im Schwarzatal, wo ein wunderbares Schloss einfach nach innen so kaputt gemacht worden ist, dass wir heute im denkmalschutzrechtlichen Rahmen das Kaputtgemachte sogar sichtbar machen. Also der Denkmalschutz hat dann entschieden und die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten hat es so entwickelt, dass auch die Zerstörung in der NS-Zeit in dem Objekt sichtbar als Wunde bleibt. Sie schmerzt, wenn man reingeht, aber es ist eine neue Nutzung drin. Also mit der Wunde, die man dort denkmalrechtlich archiviert hat. Und deswegen ist Denkmalschutz schon auch ein lebendiger Prozess. Und deswegen im ländlichen Raum einen Gutshof heute zum belebten Ort zu machen, ihn einladend zu gestalten, das ist eine unglaublich positive Wirkung, die dort private Gutshofbesitzer mittlerweile entwickelt haben. Und das findest du tatsächlich, wenn du in den Norden gehst, an ganz vielen Stellen. Du kannst da einkehren. Meistens sind es kleine Pensionen, Hotelbewirtschaftungen oder ähnliches, Gästehäuser, also die unterschiedlichste Form oder eben einfach private Häuser, die aber auch geöffnet sind. Habe ich wieder in ein Beispiel, eine ehemalige Fabrikantenvilla in Hirschberg. Das ist mittlerweile ein Kulturort geworden. Da haben sich Kulturschaffende aufgemacht, in dieses Gebäude tatsächlich so viel Kultur reinzubringen, dass es wieder ein anziehender Magnet ist.
Denkmalschutz ist Kultur und damit Aufgabe der Länder. Was kann dortige Politik überhaupt an Beiträgen leisten zum Schutz des baulichen Erbes? Was ist Aufgabe der Politik?
Erstmal ist es so, dass der Denkmalschutz auch ein beamtenrechtlicher Vorgang ist. Das heißt, du hast erstmal eine Behörde Und du hast diejenigen, die dort ein wachsames Auge haben. Du hast die Bodendenkmalpflege, du hast die Gebäudedenkmalpflege. Alleine was wir an Bodenfunden hatten, als Autobahnen gebaut worden sind oder die neue Eisenbahnstrecke gebaut worden ist, das alles vorher zu sichern und dabei völlig verrückte, unvorhersehbare Schätze zu finden, und ich meine jetzt nicht ökonomische Schätze, sondern historische Schätze. Eine ganze Grabgruppe eines frühen Fürsten, der stattlich beigesetzt worden ist, der Fürstenhügel, an dem entsprechend jetzt sogar architektonisch, in dem Jahr haben die den Architektenpreis bekommen für die Raststätte, die am Fuße des Fürstenhügels errichtet worden ist, um dort aufmerksam zu machen, was der Fürstenhügel hier bedeutet. Das heißt, Denkmalschutz und Denkmalpflege ist ein Teil der politischen Aufgabe, die aber Lebendigkeit ermöglichen muss. Der zweite Teil ist, wie viel Gelder stehen zur Verfügung, und da ist die Weste endlich. Also der Topf ist nicht sonderlich groß. Und die dritte Dimension ist, was kann man unterstützen, damit im ländlichen Raum Lebendigkeit entsteht? Was kann man an Unterstützung leisten? Dorfstiftungen mit auf den Weg bringen, Gemeindearbeit als selbstverständlich zu fördern. Da ist in Thüringen eine ganze Menge passiert und wird jetzt auch wieder weiterentwickelt, die sogenannte Ehrenamtsstiftung, wo Ehrenamtliche in den Orten mit unterstützt werden, um solche Projekte ins Laufen zu kriegen oder am Laufen zu halten. Und deswegen, es ist ein Zusammenspiel vielerlei Dinge, aber es ist keine Wundertüte. Also es ist nicht so, dass man sagt, na, da kommt die Fee und macht mal Pling. An Schloss Reinhardsbrunn hätte ich gerne mal Pling gemacht, aber das dort einen mehrstelligen Millionenbetrag jetzt hineinzugeben, ohne die Nutzung geklärt zu haben, macht meines Erachtens keinen wirklichen Sinn.
Wir hatten vor geraumer Zeit mit Dr. Steffen Skudelny von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz eine Folge, und da kam dann auch die Frage auf, die Denkmalschutzgesetze der Länder, die sind ja sozusagen der normative Rahmen für den Erhalt. Aber wenn man übers Land fährt, dann sieht man gerade in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland streckenweise eben viele Häuser, die verfallen. Und die Frage dabei war, warum ist es so? Es gibt einen gesetzlichen Rahmen. Ist es fehlender politischer Wille? Ist es ein mangelndes öffentliches Bewusstsein, oder sind es einfach auch nur, ist es fehlende Mittelausstattung? Also wie kann der gesetzliche Rahmen mit Leben gefüllt werden?
Sie mutmaßen gerade an ein paar Stellen, die ich so gar nicht in den Vordergrund stellen würde. Es drängt sich zwar auf, wenn Sie mit der Stiftung Denkmalpflege darüber reden, dass das die Motivation sein könnte, aber tatsächlich habe ich, wenn ich auf Ostdeutschland gucke, andere Erfahrungen. Das sind private Besitzer, die in der Wende geglaubt haben, sie könnten Schnäppchen machen. Also ich habe einen Ort, in dem sind wahrscheinlich 30 Immobilien weltweit verkauft worden. Und von den Immobilienbesitzern kümmert sich kein einziger. Und die Frage ist, wie kriegt man das eigentlich geknackt? Das ist das Problem. Das würde manch ein Bürgermeister gerne machen. In Greiz gab es jetzt so eine Situation, da ist dann von diesem Gebäude aus Gefahr für Leib und Leben ausgegangen. Und der Bürgermeister sagt, ich kann doch nicht einfach die Straße sperren, weil sich hier jemand um sein Eigentum nicht kümmert. Und jetzt kommt die Besonderheit. Eigentum verpflichtet, ja, aber ins Eigentum eingreifen ist nicht unkompliziert. Dass es mir gelungen ist, Reinhardsbrunn über den Denkmalschutz zu knacken und die Enteignung hinzukriegen, hat aber immerhin 6 Jahre gedauert. Wenn ich die Vorarbeit von Christine Lieberknecht mitrechne, reden wir von 8 Jahren, bis es zum Erfolg geführt hat. Und es hätte danach noch möglicherweise noch mal 8 Jahre dauern können, wenn dann der eine, der da noch immer als Querulant im Weg war, nicht aufgegeben hätte. Aber an anderen Stellen, wenn ich an dem Beispiel bleibe von dem Ort, wo ich sage, wahrscheinlich 38 Immobilien in die ganze Welt verkauft, kaum eins von denen steht unter Denkmalschutz. Das heißt, mit demselben Hebel von Reinhardsbrunn kannst du gar nicht rein. Du müsstest also für dich heute entscheiden, schaffen wir es, das Recht, den Rechtsrahmen zu öffnen, damit Gebäude, die 10 Jahre lang nicht genutzt werden und die nach innen verfallen, dass solche Gebäude dem Eigentümer weggenommen werden. Dann muss man den Mut haben, irgendwann Entscheidungen zu treffen. Und diesen Mut hatte offenkundig die deutsche Politik noch nie. Das wird mir dann immer unterstellt, weil ich ja Linker bin, dass ich immer schnell mit Enteignen wäre. Und da sage ich ja, Menschen, die sich um ihre Vermögen oder um ihr Erbe oder um ihr Eigentum nicht kümmern, denen müsste man es irgendwann tatsächlich abnehmen, wenn du sie nicht zwingen kannst. Also wenn du sie nicht rechtlich nicht zwingen kannst, dass sie den Erhalt sichern. Und deswegen sind, also jedenfalls für Ostdeutschland würde ich sagen, die meisten der verfallenen Grundstücke, Grundstücke, die durch Erbschaften ungeklärt worden sind, die verscheuert worden sind, die Spekulationsobjekte waren, was ich für unerträglich halte. Und wenn ich das noch ergänzen darf, politisch, damit wir wissen, über was wir reden. Wenn in Berlin 30.000 Wohnungen leer stehen aus Spekulationsgründen, dann ist das dasselbe Rechtsthema. Dann muss man darüber irgendwann mutig reden und sagen, das kann man nicht laufen lassen. Und in Orten ist es ortsbildprägend. Und deswegen, wenn du in einer Straße ein kaputtes Haus hast, dann wirkt sich das auf den Rest des Charakters des Ortes negativ aus. Broken Windows. Und deswegen wäre ich sehr dafür, dass wir den Hebel schaffen. Wir haben es mit Mitteln, Dorferneuerungsmitteln und anderen Sachen geschafft, denen, die auf Eigentümer zugegangen sind und es geschafft haben, dass die Eigentümer aus dem Eigentum rausgegangen sind, zu sagen, okay, wenn die Objekte verfallen sind, können sie auch abgerissen werden. Das haben wir eine Zeit lang mit ABM-Kräften und ähnlichen Förderinstrumenten geschafft zu bereinigen. Für einige Orte ist es gelungen. Aber an anderen Stellen merke ich, wie diese 38 Objekte, die international verscheuert worden sind, der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin verzweifelt daran, weil sie nicht mal Antworten kriegt, wenn sie dorthin schreibt.
Das gibt es aber auch in der gegenüberliegenden Seite. Wenn man jetzt an den Häusern arbeitet, merkt man ja im Umfeld auch, dass es eine positive Auswirkung hat.
Das absolut. Aber das setzt voraus, dass du erstmal in das Gebäude kommst. Es gibt ein Objekt, das ist mit meinem Namen verbunden. Darüber lache ich immer. Ich bin in Ramelow gewesen und habe vor diesem Gutshof Ramelow gestanden. Das ist 20 Jahre her. Ich bin extra dorthin gefahren, fast Richtung polnische Grenze, Strelitz um die Ecke, und bin durch den ganzen Ort gegangen, weil ich wissen wollte, was hat das mit meinem Namen zu tun, und bin über den Friedhof gelaufen, ob ich auf dem Friedhof irgendwie vielleicht einen Grabstein sehe oder irgendeine Quelle oder ein Hinweis darauf. Und dann stand ich vor diesem damals schon halb verlassenen Gutshof Ramelow und habe so bei mir gedacht, ach, das tut ja richtig weh. Da es aber für mein Herzen viel zu weit weg war von meinem Lebensmittelpunkt, habe ich das einfach für mich so abgeschlossen und habe den Ort wieder verlassen, habe mich halt neben das Ortsschild gestellt und ein Foto gemacht. Und jetzt habe ich bei der Vorbereitung zu diesem Podcast über eure Hilfe auf einmal Kontakte nach Ramelow gekriegt, und es sind Leute da, die jetzt den Gutshof Ramelow sanieren. Und in dem NDR-Beitrag, den ich dann gesehen habe, wird dann deutlich, dass das Objekt nach innen schon so viele Mängel hatte und sie so viel erstmal am Rausräumen sind. Und ich sehe den Enthusiasmus dieser Menschen, die dann einfach sagen, nein, wir sehen, dieser Hof hat uns gerufen. Und wir fangen an, uns hineinzubegeben, und wir wissen noch nicht, wie es endet. Wir wissen nur, es wird uns sehr beschäftigen. Und deswegen habe ich gedacht, das ist doch so eine tolle Geschichte. Und das sind so die Stories, das sind die Geschichten, wo ich erlebe, dass so ein Ort, so ein Dorf, die Nachbarn anfangen mitzuziehen, sich neu zu positionieren. Und deswegen sage ich, sich diese Herausforderung zu stellen, dem eigenen Erbe zu stellen, dem baulichen Erbe in der Mitte eines Ortes, führt auch zur Veränderung für den Ort selber. Und da, wo es geprägt ist wie in den nördlichen Regionen. Wenn wir über die Gutshoftradition reden, dann reden wir eben auch über die 10 Scheune oder die großen Scheunen, die dazugehört haben. Und da ist immer die Frage, sind die noch da? Was für eine Nutzung haben die heute? Was kann man darin machen? Und meistens sind das Orte, bei denen Kultur stattfindet. Also unter diesem Aspekt gibt es ganz viele Kulturveranstaltungen, die ja über diese Dörfer drüber gelegt worden sind, um sie mit einzubinden, um sie einfach auch musikalisch zum Klingen zu bringen.
Sie sind ja eigentlich auch die Identität der Orte. Also die meisten, die da aufgesiedelt worden sind nach der Enteignungsgeschichte, sind ja einfach auch mit diesen Häusern stark verbunden über Generationen hinaus. Das erfahren wir ja selber auch gerade, dass es halt einfach eine Generation ist, die dort neu angefangen hat und wirklich 2, 3 Generationen weiter immer noch eigentlich der zentrale kulturelle Mittelpunkt der Dörfer sind, neben der Kirche und den Friedhöfen. Ja,
absolut, absolut. Die Friedhof ist sowieso die Visitenkarte von einem Dorf. Ist ja wenn ich in ein Dorf komme, gehe ich in der Regel erstmal über den Friedhof, weil dann siehst du, wie das Klima im Dorf ist. Du kannst es erkennen an der Art, wie die Gräber gepflegt werden und vor allen Dingen, wie die alten Gräber gepflegt werden. Und da habe ich Ramelow noch in Erinnerung. Der Friedhof war top in Ordnung.
Wir waren witzigerweise auch da in Ramelow und haben witzigerweise auch eine Radfahrerin getroffen, um uns nach den Besitztümern sozusagen mal zu erkundigen. Und auch auf Veranstaltungen, wo wir vertreten waren, sind wir immer wieder nach Ramelow gefragt worden. Also da merkt man eine sehr, sehr starke Verbundenheit im Ort.
Ja klar, das ist doch prägend. Der Ort heißt so. Der Gutshof heißt so, das heißt, die Identifikation ist etwas sehr Prägendes und das ist bei den meisten Gutshöfen so, weil die Gutshöfe sind meistens der zentrale politische Ort in diesem Dorf über zumindest 200, 300 Jahre, bis dann die Brüche losgehen und dann gehen auch die. Also in den meisten dieser Gutshöfe sind ja dann die Geflüchteten untergebracht worden oder die Vertriebenen untergebracht worden. Das heißt, du hast eine Generation, die erstmal geprägt ist, dass sie unter schwierigsten Umständen in diesem Objekt zusammengepfercht waren. Und danach, zu DDR-Zeiten, wird es dann meistens genutzt als Kindergarten oder als Grundschule. Da erinnern sich dann wieder ganze Generationen dran und sagen, ich bin da in der ersten, zweiten, dritten Klasse gewesen. Und dann kommt die Zeit der Wende und meistens dann verliert das Objekt die Nutzung. Aber du hast natürlich bis dahin auch Benutzungsspuren, die auch eine Hinterlassenschaft sind. Also weil je nachdem, wie die Öfen geheizt worden sind, je nachdem, mit welcher Qualität da gearbeitet worden ist. Also ich habe ja ein paar Jahre in meinem Leben tatsächlich auf einer Höhenburg gelebt, also ich habe 4 Jahre auf einer Höhenburg gelebt. Ich weiß, was es im dicken Gemäuer im Winter zu wohnen heißt. Was angenehm ist im Sommer, dass du eine angenehme Kühle hast in deinem Zimmer, aber bis es im Winter warm wird, also die Burg, auf der ich gewohnt habe, die brauchte 2 Heizer und immer riesige Mengen an Eierkohlen, die in diese große Heizanlage reingeschaufelt worden sind, damit alle, die in dem Objekt gelebt haben, auch tatsächlich warmes Wasser hatten, duschen gehen konnten und eben auch gewärmte Zimmer hatten.
Werbung! Du weißt ja, wir vom Gutshauspott, wir haben ein riesen Faible für die Denkmale unseres Landes. Und natürlich sind wir auch große Fans von den Menschen, die dahinter stehen. Die mit viel Liebe und Geduld unsere Kulturgüter für uns bewahren, entwickeln, aber auch erlebbar machen.
Und genau deswegen lieben wir auch den Tag des offenen Denkmals, der in jedem Jahr organisiert wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und in diesem Jahr am 13. September stattfindet.
Und das ist das größte Event in ganz Deutschland für die Denkmalszene, kann man sagen. Ja. Und wir übertreiben überhaupt nicht, wenn wir sagen, wir wissen schon, dass sich Tausende von Denkmalern angemeldet haben und damit auch Millionen von Besuchenden erwartet werden. Und wir haben es selber getestet. Wir wollten natürlich Gut Woltersdorf auch anmelden, sind auf die Webseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gegangen. Das ist www.tagdesoffenendenkmals.de. In der URL trennst du alle Wörter sympathisch mit einem Bindestrich. Hier findest du alle Informationen, die du brauchst, wenn du selber dein Denkmal dort anmelden möchtest. Anmeldeschluss ist 30.06. in diesem Jahr.
Ja.
Und wenn das nicht klappt mit der eigenen Anmeldung, dann steht das gesamte Team der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit an deiner Seite, damit auch du dein Denkmal zeigen kannst. Wir freuen uns darauf und damit ist die Werbung zu Ende.
Häufig erleben wir ja, dass private Initiativen auch Impulse für eine regionale Entwicklung geben können oder Beiträge dazu leisten können. Was sind die Voraussetzungen, was denken Sie, um diese Impulse zu erzeugen?
Es beginnt mit Enthusiasmus. Also derjenige, der sich da aufmacht, muss viel Kraft mitbringen. Und deswegen bewundere ich das, weil das ist altes Gemäuer, viel Geschichte und noch mehr Verantwortung. Aber tatsächlich, was Sie sagen, habe ich vielfach erlebt, dass auf einmal angefangen worden ist, wieder eine Apfelplantage aufzubauen, Apfelsaft zu keltern oder Johannisbeersaft herzustellen oder daraus am Ende neue Kreationen, ganze Marken, die mit dem Objekt verbunden sind. Und das ist das, wo ich sage, das ist die Kreativität von Menschen, die sagen, das ist nicht nur ein bisschen Farbe an die Wand, sondern es ist unser Leben. Und insoweit ist das Hinwenden auf so ein Objekt ein Veränderungsprozess des eigenen Lebens, aber es verändert auch die Nachbarschaft. Und sehr Umtriebige haben dann wirklich angefangen, aus der Situation heraus neue Produkte zu entwickeln, die wiederum vertrieben werden über Netzwerke. Das haben wir als Land Thüringen wieder mitgenommen zur Grünen Woche. Wir haben die eingeladen, haben gesagt, zeigt eure Produkte. Und da waren schon Sachen dabei, die mich jedes Mal fasziniert haben.
Eine dieser Initiativen ist der Ostdeutsche Schlössertag, an dem ostdeutsche Bundesländer sich zusammengetan haben und ihre privaten Türen am Pfingstmontag zu öffnen. Man ist an Sie herangetreten als Schirmherr und Sie haben gar nicht gezögert. Was bedeutet das für Sie?
Ich bin tief berührt davon, dass die Idee so entstanden ist, um zu sagen, wir machen es in ganz Ostdeutschland. Wir laden alle anderen Bundesländer mit ein. Wir sprechen die an, von denen wir wissen, da gibt es auch Vereinsstrukturen. Ich habe ja erzählt, in Thüringen war ich jemand, der das mitinitiiert hat. Über unser Gespräch bin ich dann drauf gekommen, wo ihr überall vernetzt seid. Über Ramelow kam dann auf einmal der Hinweis, dass es da auch Investoren gibt, die über eine lange Distanz an solchen Themen dran sind. Und das über all diese Menschen so ein Netzwerk verbunden worden ist, zu sagen, ja, wir wollen es auch zeigen. Wir wollen auch als Marke sichtbar werden, nämlich, dass es eine private Initiative ist von Menschen, die alle persönlich dafür haften, was sie tun, die sich also nicht hinter öffentlichen Geldern verstecken, die sich nicht dahinter verschanzen, man müsste mal. Diese man müsste mal rauben einem meistens nur die Zeit, weil man müsste mal ist immer ungeklärt, wer Mann ist. Mann ist immer jemand anderes, jemand Fremdes. Hier sind es ganz konkret Besitzer, Eigentümer, Menschen, die sich in ein Eigentum begeben haben, das große Verpflichtung bedeutet. Und deswegen sage ich, ja, es ist Geschichte, es ist Enthusiasmus, aber es ist auch Verantwortung. Und deswegen habe ich, um mich zu bedanken bei denen, die dort in die Verantwortung gegangen sind, ohne zu zögern gesagt, das mache ich gerne. Ich bin gerne Schirmherr für diesen Pfingstmontag und ich werbe dafür, dass viele Menschen in ihre Herrenhäuser, in ihre Gutshäuser, in die Schlösser, in die Burgen, in die Remise, in die Zehntscheuer, das, was geöffnet ist, da in der Nachbarschaft, wo das Markenzeichen der gemeinsamen Verbundenheit zu sehen ist, dass man einfach den Pfingstmontag nutzt. Und ich hoffe, dass daraus so noch ein Stück mehr Welle wird, dass man sieht, da steckt ganz viel gesellschaftlicher Enthusiasmus drin. Und da muss man immer sagen, privater Schlossbesitzer zu sein oder privater Gutshofbesitzer oder Denkmalbesitzer zu sein, löst ja in manchen Fällen noch einfach Neid und Missgunst und Fehleinschätzung aus. Viel romantische Vorstellungen, wie viel harte Arbeit da drin steckt, möchte derjenige dann gar nicht wahrnehmen. Aber im Kern hilft so ein Tag der offenen Tür, um zu sagen, es sind Nachbarn. Es sind einfach nette, freundliche Nachbarn. Es sind keine bösen Raubritter, die jetzt nur kommen, um in den Ort einzufallen und sich das kulturelle Erbe anzueignen. Und zum Glück, es sind auch keine Ölscheichs, wie man es in den 90ern immer hoffte, dass da noch irgendein Ölscheich oder irgendein Mächtiger um die Ecke kommt oder ein Elon Musk oder Peter Thiel oder ich weiß nicht wer, auf die kann ich alle verzichten, die mit sehr viel Geld zwar ausgestattet sind, aber die nicht in der Lage wären, so viel zu bewegen, wie jeder private Schlossbesitzer bewegen muss. Er muss nämlich zuerst mal sich selber bewegen. Er muss seine Angst bewegen. Er muss die Angst seiner Partnerin, seines Partners bewegen. Er muss in der Region klarkommen und muss dann noch mit viel Fröhlichkeit an eine Baustelle rangehen, wo andere sagen, der hat ja einen Knall. Und deswegen sage ich, ich bin so dankbar, dass Menschen einfach mit so viel Enthusiasmus unterwegs sind. Und dafür sage ich am Pfingstmontag meinen Dank, indem ich als Schirmer sehr gerne fungiere.
Könnten Sie noch zwei, drei Worte dazu zusammenfassen? Was ist das für ein Menschenschlag, der sich da so engagiert für uns alle?
Es gibt Menschen, die reden immer nur und reden immer über andere. Und es gibt Menschen, die überlegen sich, was kann ich machen? Was mache ich sinnvoll mit meinem Leben? Meine Frau sagte mal an einer bestimmten Stelle, als wir unser Holzhaus gesehen haben, wir sind da rein, dieses Holzhaus war in, sagen wir mal, einem mäßigen Zustand, um es freundlich zu sagen, völlig zugewachsen, wie als wenn Dornröschen zugeschlagen hätte. Und nach einer halben Stunde sagt sie, das Haus hat mich gerufen. Und so haben wir uns entschieden, das Haus zu kaufen. Und zu sagen, okay, wir fangen an, es zu sanieren. Und haben mittlerweile ein Vielfaches von dem reingesteckt, was wir uns vorgenommen hatten. Das heißt, wir leben mit dem Haus. Und das Haus lebt mit uns. Das steht nicht unter Denkmalschutz. Aber es ist in einer bestimmten Zeit entstanden und es ist für die Region typisch. Und es stehen noch so ein paar ähnliche Holzhäuser dort, weil das die Entwicklung der Bleilochtalsperre vor 100 Jahren war. Und da sind diese Holzhäuser offenkundig von Halbfabrikaten offenkundig ein Stück weit mehr seriell hergestellt worden. Und dieses Objekt, als wir es dann angefangen haben zu sanieren, haben wir innen drin Brandspuren gefunden und konnten uns das nicht erklären. Und dann bin ich ins Archiv in der Gemeinde und habe die Jahreszahl gefunden, irgendwann in den 50er Jahren, wann das Haus tatsächlich gebrannt hat und was da passiert ist. Und viele Geschichten, die mir dann begegnet sind, bis hin zu einer älteren Dame, die mir irgendwann begegnet ist, bei irgendeinem Termin. Und dann sagt sie, ich weiß, wo Sie wohnen. Da habe ich bis zu meinem 5. Lebensjahr drin gewohnt. Das berührt mich. Und das ist das, was mich umtreibt, was mich bewegt, wenn ich auf solche Menschen schaue, die sich in das Eigentum begeben und sich auf das Abenteuer einlassen. Das Abenteuer des Gebäudes, das Abenteuer des Lebens derer, die davor schon waren. Und zu sagen, wir wollen es weiterleben, wir wollen es weiterentwickeln. Und das ist das Gegenteil von denen, die immer nur reden. Das sind die, die tun. Das sind die Tatkräftigen und das sind die, die etwas unternehmen. Also wenn jemand den Begriff Unternehmer verdient hätte, dann wäre das so ein Typ Menschenschlag, weil sie etwas unternehmen und nicht unterlassen. Und deswegen sage ich, das ist das, was mir Freude macht, weil ich sehe, dass es Ausstrahlung hat. Und wir brauchen noch viel mehr Räume, die wir mit Menschen, von Menschen gefüllt kriegen, wo Menschen miteinander interagieren. Diese Räume gehen uns gesellschaftlich gerade an vielen Stellen flöten. Der Landgasthof, der nicht mehr da ist, der Dorfladen, der nicht mehr da ist, die Kirche, die nicht mehr besucht wird, dass an vielen Stellen miteinander Selbstverständlichkeiten waren, wo Menschen sich früher getroffen haben, wo auch andere Funktionen die Notwendigkeit hatten, dass man sich noch gesehen hat. Das kann man heute alles TikTok-technisch privatisieren, indem man ganz alleine irgendwo sitzt und nur noch vor sich hin schiebt auf so einer technischen Maschine. Und dann verlernt man zu leben. Und deswegen brauchen wir solche Räume. Und dazu gehören dieses Antreten, Hineintreten in das Erbe, das Annehmen des Erbes, um es als Herausforderung positiv zu meistern. Positive Unternehmer und nicht Unterlasser.
Was bedeutet es aber politisch, wenn Bürgerinnen und Bürger in Vorleistungen gehen, oft mit eigenem Kapital und nicht unerheblichem Risiko?
Es bedeutet einfach Hut ab, à la Bonheur. Weil ich sage mal, der Staat kann das nicht leisten. Der Staat darf aber auch nicht im Weg rumstehen und der Staat darf da nicht auch der Bremser sein. Also insoweit kommt es darauf an, daraus einen gemeinsamen Gewinn zu machen. Aber in der Tat, es ist privat angelegtes Kapital. Und ehrlicherweise, wenn das in Form von Stiftungskapital gewandelt werden würde, wäre das sogar eine langzyklische Anlage. Das treffe ich jetzt wieder an bestimmten Entwicklungsprozessen, wo dir gesagt wird, ich bin in der Rhön am Wandern und auf einmal sagen ältere Leute, da drüben, das ist der Allmendewald. Und kaum ein junger Mensch weiß mehr, was eine Allmende ist. Kaum ein Mensch kann mehr erklären, was Allmende bedeutet. Im Schwarzwald ist es noch ein Stück weit gelebt. Bei uns ist es schon fast komplett vergessen. Allmende heißt, es gehört allen. Aber es muss von allen bewirtschaftet werden. Es wird von allen betrieben, von allen bewirtschaftet. Und entnommen werden kann nur so viel, damit kein Substanzschaden entsteht. Und so stelle ich mir mal Gesellschaft vor, dass wir nicht mehr entnehmen, wie wir tatsächlich vertragen können. Und dass wir das, was wir entnehmen, immer nur gemeinsam bewirtschaften. Das wäre für mich so ein Stück weit Modell an diesem Beispiel. Also wenn man das steuerrechtlich begleiten kann, klar. Aber es ändert nichts daran, dass jemand Privates tun muss. Das ersetzt niemand anderes. Es gäbe ein Alternativmodell, das ich nicht dagegen stelle, sondern begleitend stelle. Das wäre, wenn man eine Dorfstiftung macht und über eine Dorfstiftung anfängt, auch solche Objekte, die nicht benutzt sind, in Nutzung zu bringen. Wir werden viele Ideen brauchen, um mehr Lebendigkeit wieder zwischen uns zu bekommen. Wir sind Gemeinwesen, nicht gemeine Wesen, sondern Gemeinwesen. Also Menschen, die darauf angewiesen sind, auch andere Menschen zu treffen, zu spüren, mit ihnen unterwegs zu sein. Ich habe so eine Stiftung, die ich immer erwähne, Stiftung Landleben in Kirchheiligen, die haben einfach angefangen, diese Stiftung zu gründen, damit die Stiftung große, leerstehende, fast leerstehende Häuser im Dorf aufkauft, wo immer eine ältere Person ganz alleine drin gewohnt hat. Die ältere Person wollte aber nicht ins Altersheim, die wollte im Dorf bleiben. Also hat die Stiftung angefangen, die Gebäude zu kaufen und hat gleichzeitig den alten Leuten Bungalows gebaut, mitten im Dorf sind 5 Bungalows entstanden, sodass sie ihre Enkel weiter sehen. Und die leeren Häuser hat die Stiftung an Familien verkauft mit Kindern. Das ist eine Geschichte, wo ich sage, à la Bonheur. Dort hat man über den Stiftungsgedanken angefangen, gemeinwohlorientiert für den Ort zu arbeiten. Und es hat sich losgelöst, weil das konnte die Gemeindeverwaltung gar nicht machen, weil das Kommunalrecht dagegen steht. Deswegen sage ich, dasselbe, was Private machen, könnte man auch über Dorfstiftung ergänzend auch gut platzieren. Dann kümmern sich halt mehrere aus dem Ort drum, weil so ein Objekt, Sie haben es ja gesagt, ist auch ein finanzielles Risiko. Und da könnte ein Stiftungsmodell helfen, ein Stück weit auch Risiko abzupuffern.
Wir haben schon Querbezüge dazu immer wieder hergestellt. Historische Bausubstanz ist ja weit mehr als nur hübsch anzusehen. Sie bietet vor allen Dingen auch Potenziale mit Blick auf Veranstaltungen, beispielsweise die Offenheit der Häuser. Sie sind Ort des Austauschs. Sie bieten Kultur, kulturelle Teilhabe, sind Initiativen von Gemeinschaft und letztlich auch identitätsstiftend und damit eben auch Erhöhung von Lebensqualität. Und da sind wir eigentlich schon fast am Anfang der Diskussion wieder. Ist Denkmalpflege im ländlichen Raum vielleicht am Ende nicht auch sowas wie Demokratiearbeit?
Wenn man sie lebendig gestaltet, ja. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit einer Denkmalpflegerin mal unterwegs war, die ausschließlich im ländlichen Raum kleine Kirchen betreut hat. Und diese kleinen Kirchen waren fast alle funktionslos. Was ja dann bedeutet, dass sie dann auch alle anfangen zu verfallen, kaputt zu gehen und ähnliche. Und die haben dort angefangen, mit lokalen Künstlern in diese leerstehenden Kirchen wiederkehrend Kunstausstellungen hineinzubringen und haben dann einfach so 10 oder 12 Kirchen zu einer lebendigen Kunstausstellung im ländlichen Raum gemacht. Das ist zu einer eigenen Marke geworden und ich war sehr beeindruckt davon. es hing eben auch mit dieser Person zusammen, die ihre Aufgabe als Denkmalpflegerin nicht nur einfach darin verstanden hat, festzustellen, was man alles ins Denkmalbuch eintragen muss, sondern immer im Blick hatte, und das hat mich daran fasziniert, wie kriege ich da Leben rein? Weil ein Denkmal, das nicht lebt, in dem es nicht lebt, ein solches Denkmal wird in Vergessenheit geraten und am Ende heißt es dann, das ist wieder das, was mir im Vogelsberg begegnet ist, da war am Ende die eine Dorfsynagoge war so funktionslos, na klar, die letzten sind in die KZs gebracht worden, danach war es nur noch lästig und dann gab es eine Diskussion in den 80ern, ah, der könnte ja mal mit einem Löffelbagger reinfahren, so, damit das Lästige weg ist. Man möchte auch an den Rest nicht mehr erinnert werden. Und das erzählen die heute und sagen, wie stolz wir heute darauf sind, dass wir diesen Ort haben, dass wir dort Veranstaltungen machen, dass wir dort Kultur, das als Kulturraum geschaffen haben. Und deswegen, diese Orte prägen, wenn sie mit menschlichem Blick und mit dem Herzen zusammen entwickelt werden. Und wenn dann Denkmalpflege aktiver Teil davon ist, dann ist es Demokratiearbeit. Weil die Menschen, die zusammen so ein Objekt erhalten oder die gemeinsam den Garten aufräumen oder den Park aufräumen, die Sichtachsen wiederherstellen, die Bäume freischneiden, wer sich so aufmacht, der mag sonst wählen, was er will. Aber wer zusammen auf diesem Anhänger steht, bei dem die Bäume geschnitten werden oder den mit dem Trecker unterwegs ist, um hinter den Baumschnitt wegzubringen oder sie gemeinsam daraus noch ein Feuer machen und noch ein Fest feiern, das verändert, weil Menschen sich sehen, miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist für mich nicht Parteipolitik. Und da mag Parteipolitik manchmal störend sein. Das ist erstmal wieder Gemeinwesen sein, sich als Menschen, als Teil einer Gemeinschaft zu empfinden und nicht denen zu verfallen, die uns immer einreden, die da oben sind an allem schuld. Wir sind die armen Opfer, weil das lähmt. Und bei den ganz jungen wechselnden Generationen auf, bei denen ich sage, wenn euer Podcast bei TikTok nicht vorkommt, wenn ihr nicht Schnipsel davon macht, damit man auf den Link kommt, dann werden wir auch da nicht sichtbar sein. Das heißt, wir müssen auch lernen, damit umzugehen. Ich habe mich dem tatsächlich verweigern wollen und bin jetzt durch die Bundestagswahl erst dazu gebracht worden, mich auch vertiktoken zu lassen. Ich merke, dass die jungen Leute darüber ansprechbar sind. Das ist eine andere Welt, weil das, was wir noch in unserer Generation kennen, die Zeitung, das Radio und Ähnliches, sind unsere Medien. Aber Sichtbarkeit zu schaffen, und da ist es egal, wie alt derjenige ist, wenn er im Objekt hilft, wenn er im Park hilft, wenn er im Gutshof zusammen ist. Ich habe im halben Schloss die Jugendbauhütte erlebt. Das ist doch faszinierend. Kinder und Jugendliche, die anfangen, alte Gewerke mit Handarbeit, mit Lehmbau, mit Putz, mit allem Möglichen zu lernen, neugierig zu sein, zu sagen, ja, wir machen uns auf, das ist doch großartig. Deswegen sage ich, da ist wurscht, in welcher Generation man ist. Das Objekt verbindet. Das überwindet auch die mechanischen Grenzen, die generationell mittlerweile eben auch wachsen. Und da hilft der Querweg, so der Querschlag, so ein Objekt mal mit den Händen im Dreck rumzumachen oder vielleicht mal ein dreckiges Loch aufzuräumen oder einen dreckigen Park sauber zu machen und sich hinterher zu freuen, wie man es genießen kann, am Ende auf einer Parkbank zu sitzen, den Sonnenuntergang zu sehen, die Sichtachse wieder zu sehen, zu kapieren, wie weit man eigentlich gucken kann und welche Bedeutung es hat, wenn du von dem einen Gutshof zum Kirchturm des nächsten Dorfes gucken kannst. Welche Orientierungspunkte auch diese Kirchturmspitzen in der Vergangenheit hatten und heute wieder haben. Das ist mehr als einfach nur ein Ding, wo eine Glocke drin hängt und vielleicht zur vollen Stunde BIM macht. Es war immer schon Orientierung, aber es hat die Orientierung in der Gesellschaft verloren. Und deswegen müssen wir Orientierung neu geben, indem wir sie auch selber schaffen.
Wir haben im Vorfeld auch Hörerfragen eingeholt und auch Fragen von Leuten, die selber ein Gutshaus haben. Und in diesem Zusammenhang fragte Timo Mappes aus Thüringen vorab, was kann die Restaurierung privater Häuser zur Stabilisierung der Dörfer beitragen? Was ist Aufgabe des Staates und was ist die Aufgabe der Allgemeinheit?
Erstmal, das, was Herr Mappes selber betreibt, ist genau so eine Lebendigkeit. Ich kenne Menschen, die bei ihm regelmäßig zu Gast sind, mit denen ich vielleicht so persönlich, politisch gar nicht so viel rumdiskutieren würde. Aber sobald wir in das Gespräch kommen über das Objekt, um das sich Herr Mappes kümmert, ändert sich das Miteinander. Und dann denke ich immer, ja, es verbindet eben auch. Was kann der Staat tun? Der Staat kann die Rahmenbedingungen setzen. Der Staat kann helfen, dass behördliche Auflagen nicht zu unüberwindlichen Hürden werden. Also wir haben auch da, war ich froh, mit dem Verein der privaten Schlossbesitzer haben wir angefangen, die Diskussion, wie machen wir das mit Solarpanels auf historischen Dächern, wie machen wir das mit nachhaltigen Heizstrategien und Ähnlichem, weil diese Objekte sind ja nochmal was ganz anderes. Sie sind ja nicht ein 0815-Bau. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, ich tausche das eine Heizmedium aus und setze das andere rein. So, die Diskussionen auch so zu führen, dass wir sie staatlicherseits gut begleiten können. Da war der Verein uns der richtige Ansprechpartner. Ansonsten, ich wünsche mir, dass wir begreifen, dass wir wieder viel mehr Raum brauchen, wo Menschen miteinander interagieren. Alles, was dazu dient, ist herzlich willkommen. Was nicht funktionieren wird, zu glauben, man schüttet einfach nur Geld drüber aus und dann wird es schon gut werden. Geld alleine schafft nicht die Verbindung, die wir brauchen. Die Herausforderung liegt in dem Tun wollen, auch in dem angetrieben sein, zu sagen, wir bewegen das und wir bewegen es gemeinsam. Das ist demokratisch gesehen das Beste, was man tun kann, sich als Teil des Ganzen zu sehen und in dem Teil auch Abwägungen zu machen. Kriege ich das Große noch hin oder muss ich hier mal mit kleineren Brötchen reingehen? Wieder einer, der mir gesagt hat, ich bin doch noch jung genug, ich habe doch viel Zeit, um das alles nacheinander zu machen, Stück für Stück. Und ich denke, ja, es ist nicht, die Welt ist nicht an einem Tag entstanden.
Andrea Rückenfarbig aus Mecklenburg-Vorpommern, die fragt, die Energiewende verändert den ländlichen Raum gerade sehr massiv. Viele Eigentümer erleben Zielkonflikte zwischen Klimaschutz auf der einen Seite, Naturschutz und Denkmalschutz auf der anderen Seite. Wie lässt sich da die Energiewende mit gewachsenen Kulturlandschaften versöhnen? Wo sind da die Kompromisslinien? Weil man hat ja im Moment den Eindruck, dass die Debatten sehr polarisierend sind.
Ja, teilweise sind sie auch schon mittlerweile absurd. Also kein Wind im Wald hat in Thüringen eine politische Dimension erreicht, die ans Absurde geht. Weil wenn du Fichtenwälder hast, die gar nicht mehr da sind, diese Diskussion weiterzuführen und zu sagen, auf Kalamitätsflächen darf ich keine Windkraftanlage stellen, bedeutet, dass ich immer weiter ins Ackerland reingehen muss. Also das sind so Zielkonflikte, da muss man sich ehrlich machen. Wenn aber die Antwort heißt, dass jede Windkraftanlage Teufelszeug und ein Spargel des Hasses ist oder irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das alles bezeichnet wird, und im Kern die Energiewende gar nicht gebraucht wird, also die fossile die Dekarbonisierung oder das Ende des fossilen Zeitalters gar nicht notwendig ist, dann machen gerade die letzten Tage mich sehr unruhig, wenn ich sehe, dass der amerikanische Präsident Drill Baby Drill ruft und gleichzeitig im Iran die Straße von Hormuz dicht ist, die Frage von Öltransporten auf einmal ganz anders sich aufstellt und alles sich wieder nur um Öl oder Gas dreht. Und die Frage, was können wir eigentlich an Energie selber produzieren? Und da kommt eigentlich meines Erachtens ein notwendiger Paradigmenwechsel. Wir müssen eigentlich Energiewende von unten nach oben denken und nicht von oben nach unten. Von unten nach oben heißt, wie viel Energie braucht die Fragestellerin? Was kann ich für Quellen dafür bereitstellen? Und muss in der Region noch 27 andere Energiequellen darstellen, die für einen Investitionsfonds einen guten Ertrag sichert. Das ist ein anderer Zielkonflikt. Weil wenn das Ganze nur noch über Geld getriggert wird und nicht mehr über die Frage, was habe ich persönlich für einen Vorteil davon, ich persönlich, weil ich auch den Nachteil der Anlage habe, dann wird es schwierig. Und deswegen sag ich mal, ich würde mir wünschen, wir würden darüber diskutieren, wie viel Energie braucht ein Dorf und was kann ein Dorf gemeinsam leisten, um diese Energie mit dekarbonisierten Formen zusammenzubringen. Wie viel Holzschnitzel, wie viel Gartenabfall, wie viel, also kompostierbares Zeug oder vergärbares Zeug, wie viel Viehwirtschaft in der Region wäre in der Lage, um Biogas anzubieten als Stabilisationsfaktor und wäre eine Windkraftanlage, die allen gehört. Eine, die einen Energiepreis erzeugt, der für so ein Dorf einen echten Vorteil bieten würde, dann wäre die Debatte eine andere. Wenn es aber am Ende nur noch darum geht, wer top-down, wie viel Fläche muss bereitgestellt werden und wo wird die hingestellt? Ich bin kein Gegner der Windkraftanlagen, ich bin auch kein Gegner derer, die sagen, bei mir nicht. Also keiner, der dann sagt, also, aber die Frage gehört in eine Landschaft, in der die Wartburg steht, das hat uns betroffen, gehören da Windkraftanlagen auf die Sichtachse? Oder muss man dann sagen, auch das gehört zum Landschaftsbild? Und diese Frage muss man immer sehr lokal, sehr konkret beantworten. Aber wenn ich mir in Thüringen angucke, welche Windkraftanlagen wo stehen und welchen Strompreis die Nachbarschaft zu bezahlen hat, ist das ein Widerspruch. Weil sie zahlen den hohen Strompreis, weil die Trassen, die neu gebaut werden mussten, gehen alle in Strompreis mit rein. Und auch die Ferntrassen, die alle bei uns durch Thüringen gehen, werden alle mit eingepreist. Aber einen ökonomischen Vorteil haben die Endverbraucher in Thüringen nicht. Ich halte das für einen Widerspruch. Das kann man nicht auflösen, indem man sagt, ja, aber wir leisten damit einen Beitrag für die Ökologie und für den Globus. Aber dass wir einen Beitrag für den Globus leisten müssen, das zeigen uns tatsächlich die Eismeere. Und das zeigt uns auch der Permafrostboden in der Tundra. Also da müssen wir gemeinsam aufpassen. Aber es muss so sein, dass dieses Geld nicht am Ende an den Menschen vorbeigeht, bei denen dann die Anlagen sein sollen. Und die Menschen dürfen nicht reich gesegnet werden mit Anlagen, die mit ihnen nichts zu tun haben. Das, den Widerspruch, auf den will ich hinweisen. Deswegen sage ich, ich würde mir gerne die Energiewende anders denken. Ich würde mir gerne eine andere Diskussion wünschen. Nicht, bist du für oder gegen, sondern was macht es, damit die Bürger selber sagen, es ist unsere Anlage. Es ist für uns und es dient uns allen zusammen.
Eine allerletzte Frage. Sabine Ortmann aus Thüringen fragt, ob die Wiederbelebung der Schlösser und Gutsanlagen in Ostdeutschland mit ihrer Enteignungs- und Leerstandsgeschichte auch ein Stück Versöhnungsarbeit sein kann.
Wenn man sie so erzählt, dass man auch die Enteignungsgeschichte miterzählt, wenn man sie so erzählt, dass man sie gar nicht ideologisiert, sondern indem man sie in den historischen Abläufen erzählt. Wer war vorher da? Weil auch die, die vorher da waren, waren nicht monolithisch. Da sind die ganzen Brüche, die ich vorhin ja auch angedeutet habe, auch passiert, als die Landgüter nicht mehr genügend Ertrag hatten, um die großen Repräsentationen in Berlin zu bezahlen und Ähnliches. Und deswegen muss man sich angucken, dass man eigentlich die Geschichte des Objektes erzählt. Welche Funktion hat es in welcher Phase gehabt? Da gehört selbstverständlich auch der Eigentümer oder der Gutsverwalter. Aber es gehören auch diejenigen, die unter erbärmlichsten Bedingungen dort ausgebeutet worden sind, auch dazu. Da muss man auch die Erzählung der Landarbeiter haben und der Saisonarbeiter, derer, die da behandelt worden sind, wie der letzte Dreck. Auch das ist interessant. Und für mich ist, ich habe so in Erinnerung ein Buchautor, der leider in Deutschland vergessen worden ist, zu Unrecht, wie ich meine, Soma Morgenstern. Soma Morgenstern beschreibt einen Gutshof in der heutigen Ukraine. Und er beschreibt den Gutshofverwalter in der Besonderheit, wie er die Schnitter einteilt auf dem großen Haferfeld. Welche Breite wie abgemessen worden ist und warum die Frau, die alleinerziehend ist, also weil der Mann gestorben ist, die aber 4 Kinder hat, die ernährt werden müssen, warum die 4 Schritt mehr kriegt, damit die Familie ernähren kann. Und das beschreibt er über Seiten hinweg. Und dann sage ich, diese Geschichte von so einem Gutshof, so lebendig erzählt, ist etwas, was zu den Geschichten gehört. Und dann kommt am Ende die Vernichtung, 45, also 33 bis 45, bei Soma Morgenstern. Das ist ein jüdischer Gutsbesitzer, die natürlich alle ins Gas getrieben werden. Und danach kommt die ganze Frage der sozialistischen Gleichmacherei, der Enteignung, der Brüche, teilweise auch der Feindlichkeit. Dann kommt in der DDR das Neuland. Die Frage, wann die Gutsbesitzer allesamt als Verbrecher, NS-Verbrecher bezeichnet worden sind und so weiter. Bis hin zu der Geschichte nach der Wende, welche Funktion hat es denn? Das alles zu erzählen, das ist Versöhnungsarbeit, weil dann versöhnt das Objekt, weil es hat viel gesehen. Und wenn es das erzählen könnte, was es alles gesehen hat, wie viel Niedertracht und wie viel Schönes, wie viel Tanz, wie viel Freude und wie viel Tränen in dem Objekt gebunden sind. Das gehört für mich alles dazu. Das sehe ich auch alles, das spüre ich auch alles. Und deswegen kann ich mich auf so einen Ort auch einlassen und mich mit dem Ort auch freuen.
Wenn Sie sich noch mit einem kleinen Satz, einer kleinen Anekdote an die Eigentümer, die sich an dem Tag engagieren, richten wollen, was würden Sie ihnen mit auf den Weg geben?
Einfach die Herzen, das Herz, das sie trägt, an dem Tag auch die Herzen zu öffnen und die Geschichten zu erzählen. Auch die eigenen Geschichten der Angst und auch des Angstschweißes. Schaffe ich das? Komme ich damit klar? Es geht gar nicht darum, Heldengeschichten zu erzählen, sondern die menschliche Dimension zu zeigen, dass man wirklich mit dem eigenen Glauben Berge versetzt hat. Und dass man mit dem eigenen Glauben Berge versetzen kann, ist die eigentliche Geschichte. Und deswegen ist es gut, wenn die Türen auf sind und wenn dabei auch die Herzen geöffnet sind, um dauerhaft noch viele andere Türen zu öffnen. Wir haben so viel Missgunst in der Gesellschaft und so viel unangenehme Tonlagen, die sich durch freundliches Lächeln verändern in dem Moment, wo man sagt, das ist das, was wir hier gemeinsam machen. Und das ist das, wofür wir Menschen einladen. Und das ist das Einladende. Ich finde da ein Lächeln mit einem Lächeln einer blühenden Pfingstrose zu Pfingsten, die sagt, die Türen sind offen.
Dankeschön.
Wenn wir Ostdeutschland nicht nur als Sorgenteil definieren würden, sondern Ostdeutschland als Chancenteil endlich begreifen würden. Das, was ihr angefangen habt mit den Herrenhäusern, ist etwas Neues. Das ist auf dem Alten etwas Neues, aber nicht das Tradieren des Alten, sondern die Weiterentwicklung.
Er hat uns auch hier in der Uckermark auf Gut Woltersdorf besucht.
Der ländliche Raum ist für ihn auch ein großes Anliegen, denn diese Häuser liegen ja im ländlichen Raum und sind für ihn auch so ein bisschen so ein Vehikel, um so einen ländlichen Raum zu erhalten, um Kultur zu erhalten und die Menschen eben vor Ort zu halten. Und ihm ist es wirklich ein großes Anliegen und deswegen hat er auch nicht lange gezögert, hier die Schirmherrschaft beim Tag der offenen Schlösser und Gutsanlagen in Ostdeutschland zu übernehmen.
Es ist wichtig, die Baukultur der Region zu schützen und auch überhaupt wahrzunehmen. Und es ist wichtig, darüber zu sprechen, Sachen abzulesen. Jedes Jahrhundert, jede Generation, die was geerbt hat, hat ja ihre Unterschrift hier reingebracht. Man hat sie nach der Enteignung ausgeräumt, Flüchtlinge zogen ein und man hat sie in der DDR-Geschichte halt völlig umfunktioniert. Oft Konsum, Friseur, Jugendclub, Schule, alles war drin. Und das ist das Besondere eigentlich. Bei diesen Häusern ist halt viel verloren gegangen. Und man sieht halt eine andere Form der Geschichte. Man muss sich entscheiden, ist die DDR-Geschichte das Zeitfenster, was man hier restaurieren möchte oder erhalten möchte, oder geht man weiter zurück? Also man hat eine richtig spannende Zeit, Sachen freizulegen, Sachen zu erforschen. Oft fehlen die Unterlagen dazu. Aber man hat ganz, ganz viel Raum, sich zu entfalten. Jetzt sind 80 Jahre vergangen seit dem letzten großen Einschnitt. Und da sind wir nach 80 Jahren kommunaler Nutzung die allerersten Privateigentümer, die die Verantwortung in diesem Zeitfenster übernehmen dürfen. Ein bisschen nach links versetzt. Und hier sieht man aber noch so ein paar schöne Malereien, die wir hier gefunden haben, die vielleicht sogar in die südische Zeit zurückgeht, der Familie von Südow, die als Wappen auch in der Kirche eine Grabplatte haben.
Mit so einem Gewerk hatten wir was angestanden.
Nee, wir hatten ja nicht mehr als unsere Hände. Und Die Maschinen, die haben wir ja nicht. Aber deswegen ist es eben so wichtig, dass eben der Ort mit eingebunden ist. Und wir wollen ja auch niemanden irgendwie ausschließen, weil wir ja auch wissen, dass dieser Ort irgendwie mehr mit den Menschen hier zu tun hat, als wir mit diesem Haus irgendwie zu tun haben. Und die Leute hier auszugrenzen, so ein Haus braucht eben Menschen.
Jeder, der hier im Ort lebt, hat irgendeinen Berührungspunkt mit diesem Haus, über Generationen hinaus. Und da merkt man einen ganz besonderen Impuls, den wir in der Stadt vielleicht so gar nicht kennen.
Genau, und man kann auch noch ergänzen, dass solche Häuser identitätsstiftend sind. Also die sind ganz besonders wichtig für die Menschen, die hier leben. Und ich glaube, sie sind auch sehr, sehr zufrieden und freuen sich, hier helfen zu können, weil es ihnen auch wichtig ist, mit diesem Haus irgendwie umzugehen. Und es ist halt ein Stückchen ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Vergangenheit.
Und es ist ein gemeinschaftsbewegender Moment eigentlich, wenn man so ein Haus erhält, weil das ist deren Geschichte. Wir sind nur kleine Stellschrauben auf dem Zeitstrahl, wo wir uns drum bemühen dürfen. Also die Besonderheit der ostdeutschen Guts- und Herrenhäuser, der privaten ostdeutschen Guts- und Herrenhäuser, ist ja eigentlich, dass es Menschen sind, die hier Spaß dran haben, so eine Geschichte weiterleben zu lassen und Baukultur erhalten zu wollen. Und diese Menschen, die werden ja jetzt auch Pfingstmontag am 25.05. in diesem Jahr eine Verbindung zwischen den Bundesländern schaffen, wo die Besucher und Besucherinnen einfach die Häuser besuchen dürfen und jedes Haus auf eine eigene Art und Weise sich dort organisiert. Also die Öffnungszeiten sind überall unterschiedlich, das Angebot ist unterschiedlich. Was aber alle Häuser gemeinsam haben, ist nicht nur die Geschichte, sondern dass sie an diesem Tag öffnen können. Wenn du Lust bekommen hast, eines der privaten ostdeutschen Guts- und Herrenhäuser zu besuchen, dann findest du alle Informationen unter
www.ostdeutscherschlossertag.de.
Mit OE geschrieben. Da ist eine interaktive Karte, an der du deine Route planen kannst, aber auch alle Informationen zu findest. Die Häuser freuen sich auf dich.